Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Ein Bundeswehrsoldat outet sich mit 40 Jahren und macht eine Geschlechtsangleichung. Darum geht es in Ich bin Anastasia. Die Reaktionen auf die Transfrau in der Bundeswehr sind trotz hoher Position als Oberstleutnant eher schwierig. So meint zum Beispiel ihre Sekretärin.
Die muss ich erstmal beweisen hier. Klar, muss sich jeder Kommandeur, ne? Aber ob wir das hier alle so machen, wie die hier das will, hier, bloß weil sie jetzt ihren Schwanz abgeschnitten kriegt, das wissen wir jetzt hier nicht.
Wir haben Transmann Linus Giese gebeten, sich diese Dokumentation anzuschauen und seine Eindrücke zu schildern. Willkommen im Kompressor. Sie treffen Nazi-Aussteiger oder Ex-Salafisten, drei YouTuber, die sonst eher ja lustige Videos machen über Schönheit, Diäten oder Sport-Challenges, sind jetzt plötzlich politisch unterwegs. Die Influencer Nihan Cheng Löw und Diana zu Löwen, die sind diese Woche in drei YouTube-Videos unterwegs, jeweils mit der Moderatorin Vis-à-vis in einem schwarzen Kleinbus unterwegs und treffen da Aussteiger aus radikalen Szenen. Initiiert ist das Ganze von der Bundeszentrale für politische Bildung, ohne es groß zu labeln. Dieses neue Videoprojekt hat sich Tech-Journalist Sebastian Meineck für uns angeschaut und ich wollte von ihm wissen, was für Influencer sind es denn, die in diesen rund 25 Minuten langen Videos zu sehen sind?
Die Influencer kennen Leute schon ganz gut, die viel in YouTube-Deutschland unterwegs sind. Cheng ist schon einer sogar von der früheren YouTube-Generation. Diana zu Löwen ist häufig zu sehen im Bereich Beauty und Mode. Und auch Nihan ist kein komplett neues Gesicht. Neu ist aber, dass sie jetzt plötzlich mit Ex-Extremisten unterwegs sind. So kennt man die natürlich nicht von früher.
Und dabei geht es diesen Influencern offenbar darum, aufzuklären. Also zum Beispiel Cheng erzählt vorab in seinem Video vom mulmigen Gefühl, einen Aussteiger aus der rechten Szene zu treffen. Wir hören mal rein.
Grundsätzlich tatsächlich auch gerade als Influencer, man hat eine gewisse Reichweite und erreicht halt so viele Menschen dort draußen. Und allein der Gedanke, dass man eventuell mit diesem einen Gespräch, wo ich ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone bin, so vielen Menschen eventuell helfen könnte, ist halt definitiv wesentlich gewichtiger als dieses kleine Problem mit mir selbst.
Zum Beispiel hat Cheng etwas über eine Million Abonnenten auf YouTube, also viel Aufmerksamkeit ist da zu holen. Was passiert denn so in diesen Filmen, in diesen kurzen Clips?
Das Konzept ist, dass die Influencer zuerst ihre Hauptfigur, den Aussteiger, im Auto treffen. Da ist auch die Moderatorin dabei. Da gibt es so ein kleines Vorgespräch und dann bummeln sie so ein bisschen durch die Orte der Kindheit und die Orte der Radikalisierung und reden dabei über früher und heute.
Was muss man sich jetzt als Motivation der Bundeszentrale für politische Bildung denken? Die gehört ja zum Innenministerium dazu. Warum kauft die sich quasi jetzt bei diesen YouTubern ein?
Es gibt ja etwas, was diese Videos sehr geschickt machen und was meiner Meinung nach auch funktioniert. Geschichten von Aussteigern erzählen. Das kann sinnvoll sein, um alle Leute, die sich vielleicht gerade selbst radikalisieren oder die in dem Umfeld von diesen Leuten unterwegs sind, zu motivieren und ihnen zu zeigen, da gibt es auch einen Weg raus. Und das funktioniert da auf einer sehr eingängigen Ebene. Die Influencer sind ja keine mega ausgebildeten Journalisten, die da hochgestochen daherreden, sondern sie wirken so wie ganz normale Mitte-20-Jährige und reden auch so mit diesen Aussteigern. Und es gibt dem etwas, was man, wenn man so will, Banalität des Bösen nennen könnte, aber in einer positiven Richtung. Es vermittelt das Gefühl, dass es zwar jedem passieren kann, da reinzurutschen, aber dass es auch jedem passieren kann, da wieder auszusteigen. Und das ist bei aller Kritik, die ich an dem Format habe, das Positive.
Was ist denn die Kritik?
Ich finde es grundsätzlich problematisch, noch eine Geschichte über Täterinnen und Täter zu erzählen. Es gibt zum Beispiel den Titel in dem Video von Cheng, wie ist es rechtsextrem zu sein, steht da als Frage im Videotitel. Und ich denke mir, diese Frage wurde durch so viele Medienformate schon beantwortet. Dagegen wird viel zu selten beantwortet, wie ist es von Rechtsextremismus betroffen zu sein, vielleicht auch im Alltag und im Kleinen. Natürlich muss es kein Argument dagegen sein, wenn die Gegenseite komplett unterberichtet ist. Aber ich musste schon ein bisschen mit den Augen rollen, weil ich dachte, ach, nicht schon wieder die Täter.
Außerdem frage ich mich, wie authentisch ist es eigentlich, wenn Nihan beispielsweise eigentlich ziemlich erfolgreich ist mit dem Clip, wie habe ich 10 Kilo abgenommen, ohne Diät zu machen, und jetzt trifft sie plötzlich auf einen ehemaligen Salafisten.
Ich weiß gar nicht, ob die Frage nach dem Authentischen da so unbedingt notwendig ist. Also ich bin kein großer Nihan-Fan. Das heißt, ich konnte beim Video jetzt nicht sagen, ob sie jetzt ein bisschen anders ist als sonst. Aber ich fand sie schon natürlich. Und ich hatte schon das Gefühl, dass alle drei, die wir bisher jetzt online gesehen haben, sich ehrlich und aufrichtig auf was Neues eingelassen haben und das auch verkörpern. Und am Ende, wenn es Aussteiger motiviert, dann ist mir das auch Schnuppe, ob da Influencer einmal oder zweimal über ihren Schatten springen mussten. Was mich dann aber stört, ist zum Beispiel, dass in den Kommentaren unter dem Video oder auch im Video selbst keine Hinweise für Aussteigerprogramme gegeben werden. Also wenn es doch die Zielgruppe ist und gezielt Menschen angesprochen werden, die da irgendwie Orientierung suchen, warum dann nicht auch einen Link zu Programmen wie Exit Deutschland zum Beispiel direkt den Leuten auch vorsetzen?
Fordert Tech-Journalist Sebastian Meineck. Und wir haben darüber gesprochen, über drei neue YouTube-Videos, die die Bundeszentrale für politische Bildung in Auftrag gegeben hat, um auf extremistische Szenen aufmerksam zu machen. Mit 40 Jahren ein Coming-out als Transfrau und dann auch noch in der Bundeswehr. Die Dokumentation Ich bin Anastasia erzählt die Geschichte von Oberstleutnant Anastasia Biefang. Regisseur Thomas Landenburger begleitet Anastasia auf ihrem Weg und zeigt ja ihre Gefühle, aber auch Reaktionen aus dem nahesten familiären Umfeld, Reaktionen des Arbeitgebers, der Bundeswehr. Wir haben den Trans-Blogger und Autor Linus Giese gebeten, sich diese Dokumentation anzuschauen und ihn gefragt, ob Ich bin Anastasia aus seiner Sicht ein Transleben gelungen zeigt.
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich so ein bisschen zwiegespalten bin nach dem Film. Also auf der einen Seite finde ich es total wichtig, dass es diesen Film gibt und dass wir uns diesem Thema widmen und dass das Thema transmediale Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt sogar jetzt einen Kinofilm. Und es ist ja auch nicht so, dass es ein neues Thema ist. Also Transmenschen existieren ja schon eine ganze Weile und dafür gibt es recht wenig darüber. Aber es hat mir eben auch nicht alles gefallen. Vielleicht ganz kurz zum Setting. Wir begleiten bei Ich bin Anastasia, Anastasia Biefang, 95 Minuten lang auf ihrem Weg. Und es gibt keine Erzählstimme und keine Stimme aus dem Off. Also es fehlt vielleicht so ein bisschen an Einordnung und Erklärung, weil der Film wirklich nur von dem getragen wird, was die Protagonistinnen sagen. Das ist, glaube ich, so einer meiner Hauptkritikpunkte, die mir nicht so gut gefallen haben.
Was Dokumentarfilme eigentlich immer ganz gut finden, weil man ja vielleicht irgendwie so ein, ja, den Eindruck zumindest bekommt, einen ungefilterten Eindruck zu bekommen.
Genau, also es gibt quasi so einen ungefilterten Eindruck von dem, was die teilnehmenden Protagonistinnen sagen und denken. Aber ich glaube, gerade bei so einem Thema, wo es so wenig Wissen darüber gibt, kann dann halt schnell der Eindruck entstehen, das ist etwas, was alle Transmenschen denken, aber es ist eben nur das, was Anastasia Biefang denkt. Mhm. Und es gibt ganz viele Transmenschen, die ihre Transition ganz anders ablaufen lassen oder ganz andere Schwerpunkte setzen. Und da hätte ich mir so an der einen oder anderen Stelle so eine zusätzliche Erklärung einfach gewünscht, die mir dann einfach fehlt.
Die Transition, die Geschlechtsaneignung, wie wird die in der Dokumentation gezeigt?
Das finde ich ganz interessant, weil zum Beispiel in einer der ersten Einstellungen wird Anastasia Biefang vor dem Spiegel gezeigt, wo man halt ihren nackten Oberkörper sieht. Und da habe ich dann schon so geschluckt und gedacht, ach, das ist doch jetzt schon irgendwie sehr klischeehaft. Also der nackte Körper einer Transperson, würde man halt auch den nackten Körper einer Cis-Person so zur Schau stellen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und an dieser Stelle finde ich es eben auch wichtig zu sagen, dass eine Transition, also eine Geschlechtsangleichung, nicht nur körperliche Aspekte betrifft, sondern eben auch soziale Aspekte. Also wem gegenüber oute ich mich, wie oute ich mich im Berufsleben, wie oute ich mich gegenüber meinen Eltern oder Freunden, Partnerschaften. Und das finde ich häufig viel, viel interessanter als so unbedingt die Frage, so was passiert mit einem nackten Körper so ungefähr.
Das hat ein bisschen was Voyeuristisches, der nackte Körper.
Ja, schon ein bisschen. Das ist so ein voyeuristischer Blick auf Körper, wo ich auch das Gefühl habe, es gibt quasi keine, Transkörper haben keine Grenze. Es wird in einer Einstellung zum Beispiel auch ihre Brust nach der Brustvergrößerung gezeigt. Und da habe ich mich schon gefragt, würde man auch die Brust einer Cis-Frau so schamlos quasi zeigen? Oder ist das irgendwie etwas Besonderes bei Transmenschen? Und ich fand zum Beispiel interessant, dass sie an einer Stelle in einem Nebensatz sagt, dass sie sich von ihrer Frau oder ihre Frau sich von ihr getrennt hat nach ihrem Coming-out, weil die Beziehung das nicht ausgehalten hat. Und ich glaube, dass das etwas ist, was häufig bei Transmenschen vorkommt. Und das finde ich spannend. Und das kam mir an manchen Stellen ein bisschen kurz. In einer anderen Einstellung werden zum Beispiel auch die Eltern interviewt und haben viel darüber gesprochen, wie die eigentlich damit umgegangen sind mit dem Coming-out ihrer Tochter und sagen dann die ganze, sitzen da zusammen auf dem Sofa und sagen die ganze Zeit Sätze wie, er war ein ganz normaler Junge, er hat auch mit Autos gespielt und wir haben nie gemerkt, dass er anders war. Und da habe ich schon so gesessen und zugeguckt und habe gedacht so, uff, weil es da halt so um Fragen geht, so wie sprechen andere über mich, welche Pronomen werden verwendet und wie würde es mir damit gehen, wenn eine Dokumentation über mich gemacht wird und da sitzt dann ein Freund oder da sitzen meine Eltern und sagen dann so Sätze wie, also sie war immer ein ganz normales Mädchen und das wäre etwas, was ich nicht wollen würde. Und da frage ich mich schon, wie geht es Anastasia Bifang damit, nimmt sie das so hin und was würde passieren, wenn sie zum Beispiel sagen würde, das gefällt ihr nicht, das möchte sie nicht. Also muss man auch quasi bei so einer sozialen Transition Dinge in Kauf nehmen, um halt Beziehungen nicht aufs Spiel zu setzen. Also kann man den eigenen Eltern sagen, ich wünsche mir aber, dass ihr so und so über mich sprecht.
Drehen wir es jetzt nochmal um. Herr Giese, was hat Ihnen denn besonders gefallen? Gab es Punkte?
Ja, also es gab auf jeden Fall Punkte, die mir gefallen haben oder die mich berührt haben. Also besonders gut gefallen hat mir, wie quasi so der Anfang, also der Weg bis hin zu ihrem Coming-out dargestellt wurde. Weil ich glaube, das ist immer so ein Prozess, der für viele Menschen spannend ist. Also nicht nur für Menschen, die vielleicht glauben, selber betroffen zu sein, sondern auch für Menschen, die sich vielleicht wenig darunter vorstellen können. Und da geht es halt um so Sachen wie, wie finde ich eigentlich heraus, was ich mir wünsche und wie finde ich heraus, wie ernsthaft meine Wünsche sind. Und da erzählt sie zum Beispiel, dass sie halt zum ersten Mal Begegnung mit diesem Thema hatte quasi, als sie sich mit 16 Jahren ein Kleid angezogen hat. Mhm. Und damals aber so das Gefühl hatte, dass das gefällt ihr, das erregt sie. Aber noch nicht, ich möchte eine Frau sein oder ich bin eine Frau. Und sie hat sich dann ja auch quasi erst, da muss ich kurz rechnen, 24 Jahre später geoutet. Also da ist dann ja nochmal eine ganz lange Zeit vergangen von diesem ersten Moment bis zu dem Moment, wo sie gesagt hat, sie kann so nicht mehr weiterleben. Mhm. Sie outet sich und das fand ich sehr gut dargestellt. Es gibt auch so andere kleine Szenen, zum Beispiel erzählt sie in einer Einstellung, dass sie von ihren Eltern zu Weihnachten nach ihrem Coming-out ein Geschenk bekommen hat, auf dem quasi so klein drauf stand für Anna. Und dann sitzt sie da zwei Minuten im Sessel und fängt schon einfach sehr ergreifend an zu weinen. Einfach aufgrund dieser Erinnerung daran, was es ihr bedeutet hat, dass ihre Eltern sagen, dass das Geschenk ist für Anna, wir akzeptieren dich so, wie du bist. Und ich glaube, dass so eine kleine, diese zwei Minuten zeigen können, glaube ich, so vielen Menschen zeigen, wie leicht es ist, dass Transmenschen sich akzeptiert und angenommen fühlen und dass es da quasi gar nicht viel braucht.
Das Besondere an der Geschichte von Anastasia ist dann wiederum wahrscheinlich auch, dass sie sich innerhalb der Bundeswehr outet, also in einem fast reinen Männerbund. Mhm. Also wie ist es denn, dieser Prozess, sich als Transfrau in der Bundeswehr zu outen?
Schwierig und ich glaube, das wird auch niemand überraschen, dass das schwierig ist. Sie ist nicht nur die erste Transfrau, die ein eigenes Bataillon mit 700 Soldatinnen führt, sondern sie ist auch, glaube ich, die erste Frau, die das tut in der Bundeswehr. Also da sind quasi auf allen Ebenen Vorbehalte ihr gegenüber gewesen.
Warum wir? Die muss ich erstmal beweisen hier. Klar, muss sich jeder Kommandeur, ne? Aber ob wir das hier alle so machen, wie die hier das will hier, bloß weil sie jetzt den Schwanz abgeschnitten kriegt, das wissen wir jetzt hier nicht. Ja, also und das wurde hier eben schön alle diskutiert, also nicht nur in meinem Vorzimmer, sondern eben im gesamten Bataillon, denke ich so. Ja, also das war ja Gesprächsthema Nummer eins.
Da hören wir die Sekretärin von Anastasia.
Genau, und die sagt dann zum Beispiel wirklich so Sätze wie, warum wir, warum trifft es uns? Und vermutet dann, dass es quasi das Bataillon trifft, weil das Bataillon es schon mal ertragen hat, dass ihr vorheriger Oberstleutnant schwul gewesen ist. Und ein anderer Soldat sagt in einer Einstellung, meine größte Sorge war, was die Nachbarn darüber denken, dass meine Chefin eine Transfrau ist. Und ich finde diese Aussagen schon sehr vielsagend, weil sie eben deutlich machen, weil sie nicht nur deutlich machen, dass Transmenschen in der Bundeswehr keine Normalität sind, sondern Transmenschen überhaupt im Berufsleben. Weil ich frage mich schon, ob die Bundeswehr sich an dieser Stelle so deutlich von anderen Berufen unterscheidet. Also würde man auf eine Transfrau in der Schule oder im Radio oder in den Medien vollkommen anders reagieren als jetzt diese Menschen in der Bundeswehr. Also da gibt es Vorbehalte, da gibt es Ahnungslosigkeit, Unwissenheit. Aber sind Sie damit quasi so alleine? Das frage ich mich schon.
Ja, wahrscheinlich gibt es das in allen Bereichen. Ja. Abschließend vielleicht für diese Dokumentation jetzt mit allen kritischen Blicken trotzdem vielleicht einen Daumen rauf, weil es neue Einblicke gewährt? Oder immer noch gemischte Gefühle?
Gemischte Gefühle. Ich würde sagen, es ist schon gut, dass dieses Thema aufgegriffen wird. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen differenzierter zugeht, dass es mehr Einordnungen gibt. Aber ich würde sagen, so overall schadet die Dokumentation auf jeden Fall nicht.
Transmann Linus Giese über die Dokumentation Ich bin Anastasia, in der die Transfrau Anastasia Biefang, Oberstleutnant in der Bundeswehr, begleitet wird. Ein Familienmodell, das längst keine Neuheit mehr ist, die Patchwork-Familie, wird jetzt auch in einer ARD-Serie gewürdigt. Ab heute Abend ist die Serie Bonusfamilie zu sehen und es ist ein Remake einer gleichnamigen schwedischen Serie, die dort vor 2 Jahren zu sehen war. Unser Fernsehkritiker Matthias Dell hat sich die deutsche Bonusfamilie angeschaut. Wie sieht denn die Familienkonstellation aus?
Also wir haben das Hauptpaar Lisa und Patrick, die sind neu zusammen, haben beide Kinder aus vorherigen Beziehungen. Lisa hat einen Sohn, eine pubertierende Tochter, Patrick nur einen Sohn, der genauso alt ist wie Lisas Sohn. Dann gehören zur Serie außerdem die verlassenen Partner der beiden dazu, also Lisas Ex-Mann Martin, der nach der Trennung wieder bei seiner Mutter und deren Freundin einziehen muss, und Katja, die Ex-Frau von Patrick, die dieses Problem nicht hat, weil sie ziemlich wohlhabend ist. Und dann geht die Serie damit los, auch dass Lisa schwanger wird, dass also zwischen Patrick und Lisa auch ein neues Kind dazukommt, und gezeigt werden eben sehr viele Szenen, in denen dieses Miteinander, das schwierige Miteinander, die Kränkungen, die Versuche, miteinander auszukommen, gezeigt werden. Auch bei den beiden sehr unterschiedlichen Söhnen von Lisa und Patrick. Und da ist zum Beispiel eine Idee, gemeinsam eine Geburtstagsfeier zu veranstalten. Das hört sich dann ungefähr so an.
Ich würde sagen, das ist die beschissenste Idee, die ich je gehört habe.
Sag mir einen Grund, warum ich heile Welt mit euch spielen sollte.
Weil es, glaube ich, wirklich eine gute Idee ist, mal für die Kinder den Druck rauszunehmen.
Bitte, Martin, tu's für Eddie.
Das ist für William, Katja.
Nein, ich muss das ganze Wochenende durcharbeiten.
Ich habe die Serie jetzt noch nicht gesehen. Ich kann nicht so ganz erkennen, ist das ernst oder eher komisch angelegt? Also wie gelingt die Serienerzählung?
Also es versucht schon ein bisschen komisch zu sein, dabei aber auch so Untertöne zu haben, die so ein bisschen trauriger oder auch gefühliger sind. Für die Komik selber, würde ich sagen, fehlt es einerseits an Tempo und auch an Witz und umgekehrt auch an dem Mut, dann so schreckliche Momente mal ein bisschen stehen zu lassen, damit man dann darüber lachen kann. Außerdem sind auch diese ganzen Entwürfe relativ klischiert, wie ich finde. Zum Beispiel die beiden Söhne, die halt genauso alt sind, aber total gegensätzlich entworfen sind. Der Patrick-Sohn ist ein braver Streber, der sich zum Geburtstag ein Schachspiel und ein Buch wünscht auf Englisch, während der Lisa-Sohn eben eher so ein Rabauke ist, der ein Computerspiel haben will.
Also es ist, wenn man das jetzt so hört, eher keine Empfehlung?
Nee, mir ist auch nicht ganz klar tatsächlich, warum die ARD das so stark bewirbt und gemacht hat, weil auch das schwedische Original schon relativ halbgar und lau ist. Also da bleibt doch vieles hinter dem zurück, was serielles Erzählen heute kann. Interessant ist aber, weil das Original auch bei Netflix zu sehen ist, dass man sich mal angucken kann, ziemlich genau beide Serien im Vergleich. Und dann sieht man wiederum, was an Kleinigkeiten geändert worden ist bei der Eindeutschung. Und diese Sachen sind eigentlich irgendwie das Faszinierendste eigentlich an diesem Seriengenuss.
Was gibt es für Beispiele für diesen Vergleich schwedisch-deutsch?
Das Auffälligste ist vielleicht, dass die schwedische Serie mittlerweile schon 3 Staffeln hat und die erste Staffel 10 Folgen à 45 Minuten präsentiert hat. Die ARD macht jetzt 6 Folgen daraus und sendet die aber auch so merkwürdig doppelfolgenmäßig heute Abend und dann eben die folgenden Mittwoche. Was komisch ist, weil das eigentlich nicht serielles Erzählen ist, sondern immer dieses Spielfilmlängen-Ding hat, was damit zu tun hat, dass die ARD da irgendwie keine Formate hat, in denen sie es sonst senden kann. Ein anderer Moment ist, der ziemlich auffällig ist, wenn auch nur im kleinen Unterschied, wäre die Musik. Wir können da mal reinhören. Im Deutschen klingt das nämlich so.
Friede, Freude, Eierkuchen.
Genau, es hört sich schon irgendwie, es ist dynamischer, es hört sich sehr versöhnlich an, aber auch schon sehr lieblich. Also man merkt, so richtig groß können die Probleme bei so einer Musik eigentlich nicht werden. Wenn wir jetzt mal hören, wie es bei den Schweden klingt. Dann erkennt man da schon durchaus wieder, dass es eine Ähnlichkeit gibt, aber trotzdem ist dieses schwedische Motiv in einem gewissen Ton, finde ich, fragender, offener, irgendwie ein bisschen lässt mehr Raum zu, auch für Schwierigkeiten.
Vielleicht eine kleine Melancholie zu erkennen. Was auch schnell auffällt, wenn man sich die Darstellerinnen und Darsteller anschaut, diese Serie ist total weiß, also lauter Herkunftsdeutsche, Mittelstandsmenschen sind zu sehen und das im Jahr 2019. Ist das im schwedischen Original anders?
Nicht wirklich. Was aber schon interessant ist, dass es im schwedischen Original schon mal in so Nebenfiguren im Café eine Kellnerin oder auch ein Kollege im Büro von Katja, die schwarz sein können irgendwie. Und diese Figuren sind dann komischerweise in der deutschen Übersetzung, obwohl die sich an sehr vieles hält, verschwunden und durch weiße Menschen ersetzt. Obwohl es eben auch, also merkt man so, es gibt zwar jemanden mit serbischem Hintergrund und iranischem Hintergrund, einen Bankberater und einen Kollege von Martin, aber irgendwie sind diese Figuren schon mal verschwunden. Interessant ist weiterhin Umgang mit Technik, wo in Schweden, in der schwedischen Serie iPad gelesen wird und Filme heruntergeladen werden, sitzt der deutsche Charakter mit einer Zeitung da und hat eine DVD gekauft. Also es ist auch schon interessant, wie da quasi das Land selber, Deutschland selber, sich irgendwie in seiner Rückschrittlichkeit inszeniert.
Ja, oder sich dessen bewusst ist. Wie sind denn die Geschlechterrollen bei der Patchwork-Konstellation angelegt?
Ja, das ist eigentlich das Interessanteste, finde ich, weil das Frauenbild in der deutschen Serie deutlich konservativ ist. Wir können ja mal an einem kleinen Vergleich reinhören. Es geht darum, dass Lisa also so ein bisschen Zweifel hat, wie das jetzt wird mit der Schwangerschaft und mit ihrem Verhältnis zu Patrick und eben da erklärt, dass sie das jetzt in eine Phase kommt, die wahrscheinlich für sie auch schwierig wird. Im Schwedischen muss sie sich da erstmal Gehör verschaffen und das klingt dann so.
Ja, aber ich will doch
bloß... Sei still, ich will jetzt auch mal was sagen können. Du kennst mich wirklich verdammt wenig und vor allem kennst du mich nicht, wenn ich schwanger bin. Ich werde nämlich zum Monster und das bleibe ich auch 9 Monate lang. Und davor habe ich Angst. Was ist, wenn du damit nicht klarkommst? Wenn du dich dann wieder von mir trennst?
Ich war ja 8 Jahre mit einem Monster verheiratet. Da halte ich doch dich diese 9 Monate aus.
Also das war jetzt die schwedische Fassung synchronisiert ins Deutsche.
Genau, so. Die aber richtig übersetzt ist. Ich habe extra nachgeschlagen. Und dann, wenn wir jetzt die deutsche Variante hören, da klingt das schon mal, auch der Angang ist viel sanftmütiger. Lisa muss sich gar nicht diesem mansplainenden Patrick gegenüber durchsetzen, sondern wampft sich da eher von unten an und das Monster ist dann komischerweise auch ersetzt.
Und jetzt bin ich schwanger. Und wenn ich schwanger bin, dann bin ich richtig super schwanger. Mit riesigen Hormonstrudeln und Wasserbeinen und mieser Laune und ich werde 9 Monate lang eine richtige Hexe sein.
Ich werde 10 Jahre mit einer Hexe verheiratet.
Meine Güte.
Jetzt kann man natürlich sagen, Monster, Hexe, das sind doch Kleinigkeiten, aber eigentlich ist es total interessant, warum, wenn so vieles buchstabengetreu übersetzt wird, da ausgerechnet wiederum in so ein Bild reingegangen wird, das Monster ist sächlich, ist irgendwie allgemeiner, die Hexe hat eine ganz klare Geschichte, wo es darum geht, dass Frauen eher als problematisch betrachtet werden, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn man darauf eben achtet, gibt es dann ganz häufig Szenen, wo im Deutschen die Haushaltsfähigkeiten von Lisa betont werden, dass sie gut backen kann, was im Schwedischen gar nicht so stark ist. Wenn das Kind mal irgendwie sauer auf sie ist, rennt es in der schwedischen Serie bei ihr in den Arm, in der deutschen Variation an ihr vorbei. Und so entstehen also Bilder, die auf eine ganz subtile Weise diesen Frauencharakter eigentlich konservativer machen, als er in der doch irgendwie letztendlich auch nicht besonders supermodernen Variante in Schweden gezeigt wird. Und das ist doch interessant.
Über die neue ARD-Serie Bonusfamilie, die jetzt eher ein kritisches Fragezeichen dahinter gesetzt bekommen hat, war das Matthias Dell. Danke für die Besprechung.
Bitte sehr.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Und der Herbst bietet doch einfach bestes Kinowetter. 3 Filme, die diese Woche in den Lichtspielhäusern neu anlaufen, stellt uns Christian Berndt jetzt vor.
Mit bloßen Händen holt Hatice Honigwaben aus der Felsspalte. Jeden Tag steigt die Imkerin diesen Felsen in der Nähe ihres entlegenen Dorfes in Nordmazedonien hoch. Die Mitfünfzigerin und ihre alte Mutter sind die letzten Bewohner des Ortes. Von den Überbleibseln einer alten Welt erzählt der nordmazedonische Dokumentarfilm Land des Honigs. Es ist eine raue, mühselige Welt. Mutter und Tochter leben in einer Hütte ohne Wasser und Strom. Hatices Geschwister sind alle schon tot. Aber Hatice lebt nicht hinterm Mond. Es sind nur 20 Kilometer bis zur Hauptstadt, wo sie auf dem Markt Honig verkauft und gerne mit den Händlern plaudert. Ihr Leben wandelt sich radikal, als eine Nomadensippe ins Dorf zieht. Hatice findet mit ihrer leutseligen Kontaktfreudigkeit schnell Anschluss an die Nomaden, die sich für die Imkerei interessieren. Hatice hilft ihnen, mahnt aber den Bienen genug Honig zu lassen, denn sonst würden sie aggressiv. Der Sippenchef, der seine Familie ernähren muss, hört nicht auf sie und bald fallen seine Bienen über Hatices Völker her.
Wer
Hatice's Protest nützt nichts. Die mazedonischen Dokumentarfilmer Tamara Kotevska und Lubomir Stefanov sollten ursprünglich ein Auftragsvideo über den Naturschutz im Land drehen. Dann lernten sie Hatice kennen, blieben 3 Jahre bei ihr und erlebten die Veränderung ihrer Lebenssituation mit. Aus den realen Geschehnissen haben sie, man kann es nicht anders sagen, eine fantastische Erzählung gemacht. Einer der Söhne schließt sich Hatice an und diese Beziehung lässt sie ihr eigenes Leben hinterfragen, etwa warum ihre Eltern damals die Heiratsangebote für Hatice ablehnten. Land des Honigs ist ein reales und zugleich romantisches Abenteuer, das unverstellt den Alltag dieser urtümlichen Welt erleben lässt und zugleich eine sehr aktuelle Fabel über die Zerstörungskraft rücksichtsloser Ausbeutung von Ressourcen.
Auf einmal bin ich mir sicher, Lars ist Lars, der seinen Bruder erschossen hat.
Silvester 1999. Trond hat sich nach dem Tod seiner Frau in diesen Ort im Osten Norwegens zurückgezogen. Als er erstmals seinen Nachbarn trifft, erkennt er in ihm ein Gesicht aus seiner Jugend und es kommen Erinnerungen an die dramatischen Ereignisse des Jahres 1948 wieder hoch. Die norwegische Verfilmung des gleichnamigen Weltbestsellers Pferdestehlen von Per Pettersson erzählt eine Tragödie in Rückblenden. Als 15-Jähriger ist Trond über die Ferien auf dem Land bei seinem Vater und in diesem Sommer passiert es. Nachbarsjunge Lars erschießt beim Spielen mit einem Gewehr versehentlich seinen Zwillingsbruder. Auf der Beerdigung sieht Trond Lars Mutter.
Sie war nur ein paar Jahre jünger als meine Mutter. Um sie herum strahlte alles.
Trond spürt erste Verliebtheitsgefühle, aber dann bemerkt er zwischen ihr und seinem Vater heimliche Signale. Regisseur Hans-Petter Molan übersetzt den Roman in atmosphärische Bilder weiter nordischer Landschaften. Dabei bedient er sich allerdings zu penetrant, ahnungsvoll bedeutungsschwerer Bilder. Lange vor dem Unfalltod sieht man Lars vielsagend mit der Waffe hantieren. Wenn Trond durch den Wald streift, verheißen die Zeitlupenbilder von Raubvögeln kommendes Unheil. Ständig raunt es so düster, dass die realen Ereignisse, wenn sie schließlich eintreten, fast langweilen. Und die Figuren können im Dauerfeuer donnernder Schicksalsschläge keine Konturen gewinnen. Die Schauspielschüler flehen im Chor um ein neues Haus. 2012 stoppte der Berliner Senat die Pläne für den Neubau der Ernst-Busch-Hochschule. Aber die kreativen Proteste der Studierenden bewirkten, dass die in baufälligen Gebäuden untergebrachte Akademie doch noch ein neues Gebäude bekam. Auch davon erzählt der Dokumentarfilm Bitte nach Mitte über Deutschlands berühmteste Schauspielschule. Zu Wort kommen Dozenten und ehemalige Schüler wie Regisseur Leander Hausmann, der zu DDR-Zeiten hier studierte.
Wir hatten uns vorgenommen, mein Freund Uwe Dack und ich, in einer legendären Kneipennacht. Jetzt bewerben wir uns zusammen an der Schauspielschule und wenn das nicht klappt, hauen wir ab in den Westen. So, wir wussten also, eins von beiden ist irgendwie okay.
Der Ruf der Schule war auch im Westen legendär, trotzdem stand ihre Zukunft nach der Wiedervereinigung auf der Kippe. Der Film ist keine historische Doku, vielmehr hat Regisseurin Anne Osterloh aus den Erzählungen ein launiges Stimmungsbild im Plauderton inszeniert. Trotzdem erfährt man Erhellendes, vor allem über Fremdheitserfahrungen zwischen Ost und West nach dem Mauerfall, die ziemlich aktuell klingen.
Christian Berndt über 3 Kino-Neustarts der Woche.